ARD.
Was hat er heute Nachmittag zu dir gesagt? Ich habe euch gesehen. Was hat er dir gesagt?
Er erzählte nur von der Armee. Wie immer.
So sah das nicht aus. Ich habe gesehen, wie er sich zu dir hinbeugte. Er erzählte nicht, er sprach mit dir. So wie er mit Männern spricht.
Er hat erzählt. Von der Armee. Und vom Soldatenleben.
Ich glaube dir nicht. Du bist ein Heuchler und Lügner. Was hast du zu verschweigen? Hä?
Nichts.
Deine verrückte Mutter hat sich ertränkt. Sie hat wohl dich angesehen. Es hat dir den Rest gegeben. Du versuchst, ihn mir wegzunehmen. Was fällt dir denn ein?
Nichts.
An seinem Geburtstag.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Folge 2.
Danke. Oh, was ist das denn? Ja, was haben wir denn da? Ja, so ein feiner, so ein kleiner Racker.
Ich habe ihn im Wald gefunden. Herzlichen Glückwunsch, Vater.
Was für ein schönes Geschenk, Alter. Ja, du bist mir ein ganz hübscher. Lässt du wohl mein Holzbein in Ruhe, du, was?
Für 75 Cent habe ich ihm ein Messer gekauft. Mit 3 Klingen und einem Korkenzieher. Hast du gesehen, dass er es jemals gebraucht hat? Wo ist es? Hat das dir geschenkt? Was hat er damit angefangen? Danke, hat er gesagt. Weiter nichts. Das war alles.
Danke.
Danke. Danke. Danke.
Adam machte einen verzweifelten Satz nach rückwärts und hob die Hände schützend vors Gesicht.
Und du? Was hast du getan an seinem Geburtstag? Hast du 75 Cent ausgegeben oder auch nur 50? Einen jungen Hund hast du ihm gebracht, so ein Bastard, den du irgendwo im Wald aufgelesen hast. Du hast gelacht wie ein Irrer und gesagt, er gebe mal einen guten Hühnerhund. Und der Hund schläft in seinem Zimmer. Er spielt mit ihm. Und wo ist das Messer? Danke. Danke, hat er gesagt. Einfach nur danke.
Dann geschah die eiskalte Abrechnung.
Danke.
Ein schwerer Schlag in den
Danke.
Magen. Und Adams
Danke.
Hände fielen herab.
Danke.
4 Hiebe ins Gesicht. Adam hob
Danke.
Die Arme wieder. Charles schlug
Danke.
In die Herzgegend.
Danke. Danke.
Zur eigenen Überraschung raffte sich Adam zu einem wilden, aber völlig unschädlichen Schwinger auf. Sofort hämmerten die Fäuste auf seinen Magen ein, sodass ihm übel wurde. Schluchzend schlang er beide Arme um den Bruder und klammerte sich fest. Ein Stoß zwischen die Beine und ein blitzartiger, greller Schmerz durchschnitt seinen Körper. Adam klappte nach vorne zusammen und übergab sich. Fühlte auf Schläfen, Wangen, Augen die Hiebe. Spürte, wie seine Lippe riss. Hörte die raschen, keuchenden Atemstöße. Sah durch den Schleier aus Blut und Tränen in dem vom Sternenlicht nur schwach erhellten Dunkel des Bruders Gestalt. Sah die unschuldigen, teilnahmslosen Augen. Das leichte Lächeln auf feuchten Lippen. Er sah dies alles. Da blitzte es hell auf. Und war dunkel. Rasch stellte sich das Bewusstsein wieder ein. Die triebhafte Lebenswut einer Ratte überkam ihn. Er schleppte sich von der Straße weg in den Graben. Vorsichtig kroch er in das Wasser, bemüht, kein Plätschern zu verursachen. Das Flämmchen brannte und warf von unten her einen verzerrenden Schein auf das Gesicht des Bruders. Charles hob das Zündholz hoch und spähte um sich her. Adam sah das Beil in der rechten Hand des Bruders. Charles strich ein neues Holz an und nach einigen Schritten wieder eines. Suchte auf der Straße nach Spuren. Schließlich hob er den Arm und warf das Beil weit weg ins Feld und marschierte auf die Lichtpunkte des Dorfes zu.
Wie mag es ihm jetzt gehen, wo die Wut verraucht ist? Ist er erschrocken? empfindet er Kummer, Reue oder gar nichts.
Mit weit gespreizten Beinen schleppte sich Adam langsam die Straße entlang. An der Vortreppe machte er Halt und schaute ins Haus hinein. Alice blickte von ihrer Näharbeit auf und sah sein blutiges Gesicht. Ihre Hand fuhr zum Mund. Jetzt sah auch Cyrus nach draußen, blickte mit unbeteiligter Neugier. Erst langsam kam ihm wohl zu Bewusstsein, wem das entstellte Gesicht gehörte.
Warum hat er das getan?
Ich weiß nicht.
Lüg mich nicht an! Warum hat er das getan? Habt ihr Streit gehabt?
Nein.
Sag es! Adam, sag es mir! Ich will es wissen, raus mit der Sprache! Oder ich zwinge dich dazu. Verdammt nochmal! Immer nimmst du ihnen Schutz, meinst du? Ich weiß das nicht. Jetzt raus mit der Sprache. Oder ich lass dich die ganze Nacht hier draußen stehen.
Er meint, du liebst ihn nicht.
Cyrus ließ Adams Arm los, humpelte in die Stube zum Stuhl und setzte sich. Stand wieder auf, holte die Jagdflinte, sah nach, ob sie geladen war und stampfte dann schwer zur Tür hinaus. Alice hob die Hand, als wolle sie ihn mit einem Seil aus Luft zurückhalten. Aber ihr Seil zerriss.
Geh auf dein Zimmer. Ich bringe dir eine Schüssel mit Wasser. Er meint, sein Vater liebe ihn nicht. Aber du liebst ihn. Immer hast du ihn geliebt. Er ist ein sonderbarer Junge. Man muss ihn kennen. Ganz raue Schale, lauter Jähzorn, bis man ihn kennt. Man muss ihn kennen. Seit langem macht er mir kleine Geschenke, hübsche Sachen, von denen man meinen sollte, er bemerke so etwas gar nicht. Aber er gibt sie nicht offen. Er versteckt sie an Stellen, wo er weiß, dass ich sie finden muss. Doch man kann ihm stundenlang in die Augen sehen. Und er wird sich nicht das leiseste Zeichen entschlüpfen lassen, dass er es war. Man muss ihn kennen.
Sie lächelt. Lächelt mich an.
Sie lächelte Adam an. Und er schloss die Augen.
Habt ihr meinen Sohn gesehen?
Wäre Cyrus in dieser Nacht seines Sohnes habhaft geworden, er hätte ihn wahrscheinlich umgebracht. Es dauerte nicht lange, bis Charles, der sich in Kneipen herumtrieb, erfuhr, dass sein Vater mit der Flinte hinter ihm her sei. Er versteckte sich 2 Wochen lang. Und als er heimkehrte, hatte sich die Mordlust zu gewöhnlichem väterlichen Zorn gemäßigt.
Ich hab dich mit Bedacht in die Kavallerie gesteckt.
Als Belohnung für Adam erschien am 3. Tag in seinem Schlafzimmer ein Rittmeister in blauer Paradeuniform. So wurde Adam, noch steif und wund im Bett liegend, als Gemeiner bei der Kavallerie eingestellt und feierlich vereidigt. Tränen glänzten in den Augen des Vaters.
Die Kavallerie wird Arbeit kriegen. Ins Indianergebiet zu kommen, wird dir gefallen. Es wird dort zu Kämpfen kommen. Woher ich das weiß, kann ich dir nicht mitteilen. Aber es ist etwas im Gange.
Ja, Vater.
In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts war der Kampf gegen die Indianer etwas wie ein mit einiger Gefahr verbundener Viehauftrieb geworden. Die Stämme wurden in die Revolte hineingezwungen, dann zusammengetrieben und zusammengeschlagen. Und die kümmerlichen, verbitterten Reste auf unfruchtbaren Ländereien angesiedelt. Adam mochte den Kampf gar nicht. Sein Abscheu gegen Gewalt wurde immer stärker. Die Gemütsbewegung der Gewaltlosigkeit steigerte sich bei ihm zur Besessenheit. Es wurde ihm zuwider, zu welchem Zweck auch immer, irgendeinem Ding ein Leid anzutun. Wenn er seinen Karabiner abfeuerte und daneben zielte, so beging er Verrat an der Truppe und es war ihm gleichgültig. In Adams Führungsakte war jedoch nicht die leiseste Andeutung einer feigen Handlung zu finden. Im Gegenteil, er wurde mehrfach belobigt und für seine Tapferkeit ausgezeichnet. Während seiner 5-jährigen Soldatenzeit war Adam der fleißigste Mann der Schwadron, setzte viele Male sein Leben aufs Spiel, um Verletzte zu retten, meldete sich freiwillig zur Arbeit in den Feldlazaretten.
Lieber Bruder Adam, ich greife zur Feder.
In der Zeit seiner Abwesenheit wusste Adam besser Bescheid über seinen Bruder als je vor oder nachher. Charles schrieb ihm regelmäßig von kranken Kühen, einer fohlenden Stute, der vom Blitz getroffenen Scheune, von Alices Erstickungstod an der Schwindsucht und von der Übersiedlung des Vaters nach Washington.
In der Hoffnung, dass du bei gutem Wohlsein bist. Auf meinen letzten Brief habe ich von dir noch keine Antwort erhalten. Aber ich nehme an, du hast anderes zu tun. Ha. Ha. Du hast dich noch nicht darüber geäußert, ob du daheim bleiben willst, wenn du aus dem Heer kommst. Ich hoffe es. Du fehlst mir. Jetzt ist mir doch glatt die Feder abgebrochen. Eigentlich sollte ich nicht mit Bleistift weiterschreiben. Weißt du, ich saß vorhin in der Küche, bei der Lampe, und es wurde spät, wohl nach 12. Aber ich achtete nicht darauf. Der alte schwarze Joe fing im Hühnerhaus an zu krähen. Und dann knarrte Mutters Schaukelstuhl ganz genau, als wenn sie drin säße. Du weißt, ich habe eigentlich für dergleichen nichts übrig, aber ich musste an früher denken. Dummes Zeug. Ich werde den Brief zerreißen. Wenn ich den Brief wegwerfe, kann ich es auch hinschreiben. Es ist, als ob das ganze Haus lebendig wäre und überall Augen hätte. Und als ob jemand hinter der Tür stünde, um gleich hereinzukommen, wenn man wegschaut. Es macht mir fast eine Gänsehaut. Ich habe nie begriffen, nun, warum unser Vater es tat. Ich meine, warum mochte er das Messer nicht? Warum nicht? Es war ein gutes Messer. Wenn er es gemocht hätte, dann hätte ich es dich nicht büßen lassen. Aber ich musste es dich büßen lassen. Scheint, Mutters Stuhl schaukelt ein bisschen. Ich will mit sowas nicht zu schaffen haben. Aber es scheint mir, als sei etwas nicht ganz zu Ende. So, als wenn man etwas halb erledigt hat und kann nicht herausbekommen, was es war. Etwas ist nicht ganz fertig geworden. Als ob etwas zu früh geschehen und etwas ausgelassen worden ist. Ich sollte nicht hier sein. Ich sollte eigentlich um die Welt wandern. Ich müsste da sein, wo du bist. Und du hier. Der Gedanke ist mir bisher nie gekommen. Vielleicht, weil es so spät ist.
Der Brief war nicht unterschrieben. Charles hatte wohl vergessen, dass er ihn hatte vernichten wollen und ihn abgeschickt.
Ich hasse sie.
Im dritten Jahr seines einsamen Daseins stieß Charles der erste und einzige Unfall zu.
Sie sieht aus, als sei ich gebrandmarkt worden. Wie ein Rind.
Er hatte Felsblöcke aus dem Boden gegraben und sie zur Steinmauer hingewälzt. Ein großer Block wollte nicht nachgeben. Charles versuchte, eine lange Eisenstange als Hebel zu benutzen. Der Block rollte immer wieder zurück. Charles übermannte die Wut.
Danke.
Ein flüchtiges Lächeln huschte über sein Danke. Gesicht. Und er ging in stummer, Danke. Verbissener Raserei auf Danke. Den Stein los, als wenn es ein menschlicher Gegner wäre. Doch die Stange rutschte Danke. Ab Danke. Und traf ihn am Kopf. Ein paar Minuten blieb er bewusstlos liegen. Über seine Stirn zog sich vom Haaransatz bis zu den Brauen eine lange Risswunde. Als sie endlich zugeheilt war, blieb eine gezackte Narbe zurück. Aber während sonst Narbengewebe heller ist, nahm bei Charles die Narbe eine dunkelbraune Färbung an. Wie ein langer Fingerabdruck zog sie sich über die Stirn. Charles schämte sich ihrer.
Das verfluchte Ding wird immer dunkler. Bis du heimkommst, ist sie womöglich ganz schwarz geworden. Ich weiß nicht, warum die mir so zusetzt. Ich habe ja eine ganze Menge Narben. Aber es wirkt wirklich, als wäre ich gezeichnet. Die Leute glotzen immer drauf. Ich höre, wie sie darüber reden. Ich habe schon keine Lust mehr, überhaupt in den Ort zu gehen.
Adam wurde 1885 aus dem Heer entlassen. Er kam sich vor wie ein Schlafwandler. Es ist keine leichte Sache, ein Leben aufzugeben, dessen regelmäßige Form sich tief in einen eingegraben hat, selbst wenn es einem verhasst war. Er fand sich nicht mehr zurecht. Lust heimzukehren hatte er keine, fuhr erst nach Chicago, dann zu den Niagarafällen. Wieder zurück nach Chicago. Dort bat er, seinem alten Regiment wieder zugeteilt zu werden. Während er in Kansas City auf den Anschlusszug gen Westen wartete, hörte er seinen Namen ausrufen. Und es wurde ihm ein Zettel in die Hand gedrückt.
Befehl, sich in Washington im Kriegsministerium zu melden.
Ein Mechanismus bewegt sich mittels Scharnier mit einer Feder versehen. Ich zeige es dir, wenn ich es abnehme.
Mein Befehl lautet, mich bei Oberst Wells zu melden, Sir.
Ich habe Wells veranlasst, den Befehl auszugeben. Ja, komm mit.
Nachdem Adam sich überzeugt hatte, dass dies wirklich sein Vater sei, war ihm noch etwas wirr im Kopf.
Kein Holzbein mehr, gekleidet wie ein großer Mann.
Beide Füße steckten in glänzend gewichsten Stiefeln, Rock und Hosen aus feinem Tuch, breitrandiger schwarzer Hut, Überzieher mit Samtkragen, Ebenholzstock, mit dem er umging, als wenn es ein Degen wäre, neues Gebiss. Ein Fuchslächeln.
Dieser Schauspieler, was ist mit ihm passiert?
Des Vaters Rede, gemessen und liebenswürdig. Seine Gästen schwunghaft.
Er spielt doch Komödie, merkt das hier keiner?
Haben Sie einen Wunsch, Sir?
Bring uns eine Flasche Whisky aufs Zimmer.
Jawohl, Sir.
Nun?
Vater?
Warum hast du dich wieder zum Militärdienst gemeldet?
Ich weiß nicht.
Du bist nicht gerne bei der Armee, Adam.
Nein.
Warum bist du dann wieder eingetreten?
Ich wollte nicht nach Hause.
Ich werde deine Entlassung beim Heer veranlassen, so dass du in der Militärakademie in West Point antreten kannst. Das ist die beste im ganzen Land.
Nein, danke.
Traust du mir das nicht zu?
Oh doch.
Sehr zum Wohl, Sir.
Gieß mir Whisky ein, mein Sohn. Mir scheint, du weißt nicht, über welchen Einfluss ich wirklich verfüge. Selbst der Präsident hört gerne meine Ansichten. Ich kann Menschen zu etwas machen und ich kann Menschen vernichten, weißt du das?
Jawohl.
Ich könnte dich nach Washington abkommandieren lassen, zu mir. Dich auf den richtigen Weg bringen.
Ich möchte lieber zum Regiment zurück, Sir.
Gut. Ich habe mich geirrt. Du hast dir die stumme Widersetzlichkeit der Soldaten angeeignet. Ich werde dich zu deinem Regiment versetzen. Du wirst in Kasernen verkommen.
Danke. Warum lässt du Charles nicht herkommen?
Charles? Charles. Charles ist dort, wo er ist, besser aufgehoben. Besser aufgehoben, wo er ist.
Er ist ein einsamer alter Mann. Und er weiß es.
Charles hatte sich auf Adams Rückkehr nach 5 Jahren gefreut.
Ich weiß nicht, warum ich wieder zum Militär bin. Es war, als wenn es ein anderer getan hätte.
Schreib mir bald wieder, wie es dir geht.
Ich hatte dich sowieso kaum erwartet.
Charles fing an, sich Frauen ins Haus zu holen, eine nach der anderen. Wenn sie ihm auf die Nerven gingen, gab er ihnen den Laufpass. Leiden konnte er sie alle nicht. Eines machte jedoch in den Augen der Dörfler sein Luderleben wett. Nie war die Farm so gut in Schuss gewesen. Charles pflanzte Tabak an, verbesserte das Bewässerungssystem und vermehrte das pflugbare Land um mehr als 100 Morgen. Adams zweites Dienstjahr 5 war abgelaufen, ehe er es noch recht merkte. Es endete im Spätherbst 1890. Mit den Sergeant-Streifen wurde er im Fort von San Francisco entlassen. Hinter ihm lagen endloses Knöpfe- und Lederzeugputzen, Paraden, Exerzieren, Wache schieben, Feierlichkeiten mit Trompetengeschmetter, ein Reigen von Verrichtungen für Männer, die eigentlich nichts tun.
Lieber Charles, diesmal komme ich bald heim.
Dann hörte Charles 3 Jahre lang nichts mehr von ihm. Adam wartete erst den Winter ab, machte sich dann langsam auf den Weg nach Osten. Zeitweise zu Fuß, zeitweise mit Gruppen von anderen Leuten. Auf dem Gestänge langsam fahrender Güterzüge. Er war ein Hobo geworden. Langsam trieb es ihn ostwärts. Mehrmals wurde Adam wegen Landstreicherei verhaftet. Bei Tallahassee wurde er wieder mal aufgegriffen und in eine Straßenbaukolonne gesteckt. So wurden seinerzeit die Landstraßen gebaut. Seine Strafe lautete auf 6 Monate. Hier lernte Adam, unsichtbar zu werden. Wenn die Wärter ihn nicht fühlten, hatten sie keine Angst vor ihm. Adam wartete ab bis 3 Tage vor seiner Entlassung. Beim Wasserholen füllte er die Eimer mit Steinen und versenkte sie. Er selbst schwamm flussabwärts, schwamm immer weiter, ruhte sich im Wasser aus, hörte die Bluthunde, die die Ufer absuchten. Am nächsten Morgen gaben sie es auf. In Valdosta, Georgia, brach er bei Mondschein in ein Kaufhaus ein, entwendete ein paar billige Hosen, ein weißes Hemd, schwarze Schuhe und einen gelben Regenmantel. Am nächsten Abend schlug er sich zum Stationsgebäude durch, den Ölmantel bis zum Kinn fest zugeknöpft. Er ging zum Billettschalter.
Komme heim, Adam.
Musst mir sofort $100 telegrafieren. Komme heim, Adam.
Das Telegramm ist per Nachname aufgegeben. Ich kriege 60 Cent von Ihnen.
Valdosta, Georgia, nie gehört.
Ich auch nicht, aber das gibt's.
Ja, wie kann man denn Geld telegrafieren? Und wie soll ich wissen, dass der dort wirklich mein Bruder ist?
Wir machen das so. Sie geben mir eine Frage an, auf die kein anderer Mensch sonst die Antwort weiß. Ich telegrafiere sowohl die Frage als auch die Antwort. Der Kollege dort fragt den Betreffenden und wenn er die Antwort nicht weiß, kriegt er das Geld nicht.
Hm. Da hätte ich was.
Hoffentlich nicht der Mädchenname ihrer Mutter. Viele erinnern sich nämlich nicht daran.
Nein. Was hast du Vater zuletzt zum Geburtstag geschenkt?
Eine gute Frage.
Die Antwort ist junger Hund.
Darauf kommt wirklich kein Mensch.
Hey, Charles.
Wie geht's?
Gut.
Großer Gott, bist du mager.
Auch ein paar Jährchen älter.
Wo ist dein Koffer?
Ich hab keinen.
Wo kommst du denn her?
Von überall her. War auf Wanderschaft.
Wie ein Landstreicher.
Wie ein Landstreicher.
Warum bist du nicht nach Hause gekommen?
Bin so rumgewandert. Konnte nicht aufhören. Das kommt so überein. Da hast du aber wirklich eine böse Narbe.
Ist die, von der ich dir geschrieben habe. Hast du Hunger?
Das will ich meinen.
Hast du jetzt vor, hier zu bleiben?
Ja, ich denke schon. Aber du willst doch was loswerden, oder?
Ja, ich denke schon. Unser Vater ist gestorben.
Weiß ich.
Woher zum Teufel weißt du das?
Hat mir der Bahnhofsvorsteher erzählt. Woran denn?
An einer Lungenentzündung.
Ist er hier begraben?
Nein. In Washington. Bekam einen Brief mit Zeitungsartikeln darüber. Über seinem Sarg die amerikanische Fahne. Der Vizepräsident nahm an der Beerdigung teil und der Präsident schickte einen Kranz. Zeig ich dir alles nachher.
Adam betrachtete Charles' Gesicht. Die faltige Lederhaut. Die Röte in seinen dunklen Augen. Bis dieser den Kopf abwandte.
Bist du böse über etwas?
Worüber sollte ich denn böse sein? Komm mit. Ich will dir was zu essen machen.
Charles, ich höre. Du willst mir doch etwas sagen und schleichst drumherum wie die Katze um den heißen Brei.
Mit Erstaunen stellte Adam fest, dass er keine Angst mehr vor seinem Bruder hatte.
Früher habe ich mich vor ihm zu Tode gefürchtet. Jetzt ist das nicht mehr so. Wie kommt das? Weil ich bei der Armee war? Weil Vater tot ist? Vielleicht. Ich versteh's nicht.
Er verstand nur, dass er jetzt, wo er keine Angst mehr hatte, sagen konnte, was ihm passte.
Es fühlt sich gut an. Als sei man tot gewesen und wieder auferstanden.
Es ist vielleicht nicht ganz richtig, dass einem wohl ums Herz ist, wenn einem gerade der Vater gestorben ist. Aber mir geht es so. Mir war nie wohler zumute in meinem ganzen Leben. Aber du hast doch was. Jetzt spuck's schon aus, bevor du daran erstickst.
Hast du unseren Vater geliebt?
Was geht dich das an?
Ja oder nein? Sag es mir.
Na schön. Nein, ich habe ihn nicht geliebt. Zuweilen flößte er mir Angst ein. Hin und wieder auch Bewunderung. Aber meistens Hass. Sag mir, warum du das unbedingt wissen musst.
Es will mir einfach nicht in den Schädel. Er hat dich mehr geliebt als alles auf der Welt.
Das glaube ich nicht.
Das brauchst du auch nicht. Alles, was du ihm brachtest, gefiel ihm. Mich konnte er nicht leiden. Erinnerst du dich an mein Geburtstagsgeschenk? Das Taschenmesser? Ich hatte dafür eine ganze Wagenladung Holz gesägt und verkauft. Er hat es nicht mitgenommen nach Washington. Der verdammte Köter hat dich nicht einen Pfifferling gekostet. Ich werde dir ein Bild zeigen von der Beerdigung. Da ist der Hund drauf. Ein Oberst trägt ihn. Das Vieh war blind und konnte nicht mehr laufen.
Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst.
Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn geliebt. Willst du mir eines sagen? Aber denk erst darüber nach, was du sagst. Hältst du es für möglich, dass unser Vater dass unser Vater ein unehrlicher Mann war?
Was meinst du damit?
Was ist daran unklar? Ich habe es klar ausgedrückt. Unehrlich bedeutet unehrlich.
Los, Charles, jetzt rück endlich raus mit der Sprache.
Vater hat ein Testament gemacht. Hinterlässt alles mir und dir zu gleichen Teilen.
Ja, das macht doch nichts. Wir können uns immer von der Farm ernähren.
Es handelt sich um 100.000 Dollar.
Du meinst wohl 100 Dollar. Wo sollte er 100.000 herhaben?
Sein Gehalt betrug monatlich 135 Dollar. Für Wohnung und Verpflegung kam er selbst auf. Bei Reisen bekam er 5 Cent die Meile.
Vielleicht hat er es immer schon besessen, ohne dass wir davon wussten. Vielleicht hat er spekuliert. Er hatte große Beziehungen.
Unser Vater ist im Juni 1862 in die Unionsarmee eingetreten, wurde 3 Monate ausgebildet, im September an die Südfront versetzt und bekam am 12. Oktober einen Beinschuss, wurde ins Lazarett gebracht und im Januar drauf kam er heim.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Vater war bei keiner großen Schlacht dabei. Nicht bei Chancellorsville, nicht bei Gettysburg, nicht bei Richmond.
Woher weißt du das?
Aus seinen Entlassungspapieren! Die sind mit allen anderen Papieren hergeschickt worden.
Das gibt's nicht. Unglaublich. In Adams Brust hämmerte aufsteigender Jubel.
Wie hat er damit durchkommen können? Kein Mensch hat das jemals angezweifelt. Nicht einmal in Washington.
Was ist denn zum Essen im Haus? Irgendwas, was schnell geht.
Gepökeltes Schweinefleisch und haufenweise Eier.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Harry Kahn. Folge 2. Komposition: Stephanie Nilles. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Uhaus. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2021.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Ein Lungensanatorium in Davos. Der Zauberberg. Hans Castorp will 3 Wochen hier bei seinem kranken Cousin bleiben. Dabei taucht er immer tiefer in die Gedankenwelt der Patienten.
Auch mir ist ein geistreicher Kranker lieber als ein schwindsüchtiger Dummkopf.
Und der Auftritt mancher Patientinnen ist erschütternd.
Madame Chauchat kam fast immer zu spät zu Tische. Und bis sie kam, saß Hans Castorp und konnte vor innerer Erregung die Füße nicht ruhig halten. Er wartete auf das Schmettern der Glastür, von dem ihr Eintritt unweigerlich begleitet war.
Ich weiß. Ich werde zusammenfahren und fühlen, wie mein Gesicht ganz kalt wird.
Aus den geplanten 3 Wochen werden 7 Jahre. Die Zeit hat eine andere Dimension auf dem Zauberberg. Thomas Manns Jahrhundertroman als Hörspiel. Jetzt in der ARD-Audiothek.